Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Bitten und beten, das ist heute unser Thema. Bitten und beten. Jeder fragt sich, was hat es mit dem Bitten auf sich und was hat es mit dem Beten auf sich? Für was brauche ich das? Ist das überhaupt nötig heute in einer Zeit, wo alles sehr schnell voranschreitet, wo vielleicht auch das Bitten und das Beten in den Hintergrund gerückt ist? Man hat doch schließlich alles, es gibt alles, ich kann alles kaufen, ich kann alles das haben, was ich möchte. Warum sollte ich denn überhaupt noch bitten und beten? Bitten und beten, darum geht es heute hier in unserer Sendung Kurs Null. Und wir haben heute einen Fachmann eingeladen, es ist Herr Dr. Achim Dittrich, er ist uns zugeschaltet aus Hütchenhausen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer Dittrich.
Ja, grüß Gott.
Herr Pfarrer Dittrich, bitten und beten, tja, ist das eigentlich dasselbe oder woher kommt das? Für was braucht man das?
Bitten und beten, von der Sprache her schon, sind natürlich sehr eng beisammen und dürften also die gleiche Abstammung haben. Ich denke, so vom allgemeinen Sprachgebrauch weiß wahrscheinlich jeder, ja, also beten, das ist was Religiöses, und bitten, das ist so das allgemein Zwischenmenschliche. Wenn der eine etwas vom anderen braucht und das dann eben anfordert, dann bittet er. Und beim Beten, da sprechen wir eben über das Menschliche hinaus zu Gott. Das ist nicht automatisch eine Bitte, wenn wir beten, auch wenn die Wörter sehr ähnlich sind. So unterscheiden wir zum Beispiel beim Beten also auch durchaus, gibt es den Lobpreis, das Dankgebet und eben auch das Fürbittgebet, also das Bittgebet. Bitten und Beten sind nicht das Gleiche, auch nicht einfach nur zwischenmenschlich und Mensch-Gott, sondern das Gebet ist etwas Größeres als nur Bitte.
Mhm. Wenn ich mir jetzt heute mal die Gesellschaft betrachte, ich habe es vorhin schon angekündigt, ist denn nicht Bitten und Beten fürchterlich out?
Ja, wenn man so ins 20. Jahrhundert schaut oder vielleicht auch schon ins 19. dazu nimmt, so herkommt von der Aufklärung und dem Fortschrittszeitalter mit den vielen wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften und der Individualisierung, dass der Einzelmensch frei wird und selbstständig, da passt eigentlich Bitten und Beten überhaupt nicht mehr rein in dieses moderne Selbstbild des Menschen, der eben für sich alleine steht, der sein eigener Herr ist, der frei ist, der auf niemand angewiesen sein möchte, der autonom ist. Und bitten, das bedeutet ja immer irgendwo, ich bin unselbstständig, ich brauche Hilfe, ich bin auf jemand angewiesen, muss sogar ja mich verdemütigen. Ne, wenn man bittet, ist man in einer gewissen Form auch ohnmächtig, also man kann das nicht selbst gewährleisten, man braucht Hilfe. Und ja, und beten dann im religiösen Sinn, das ist ja dann noch unmoderner, die Moderne, so wie sie sich gezeigt hat in den letzten Jahrhunderten und wie sie heute auch noch wirksam ist, noch präsent ist, hat ja Gott und Religion ja bekämpft, beziehungsweise schlussendlich zu einer Privatsache abgedrängt, die also keinen öffentlichen Anspruch erheben darf, auch keinen Wahrheitsanspruch erheben darf. Und was im Zwischenmenschlichen gilt, dass man nicht voneinander abhängig sein möchte, erst recht gegenüber einem Gott, ja, vor dem man sich klein machen müsste, von dem man Hilfe anfordern müsste. All das ist, ich denke, schon noch im Allgemeinen ja nicht gerade populär und ja wird eher als eine schwache Position des Menschen betrachtet.
Mhm. Aber woher kommt denn das? Früher war das doch so, dass viele Menschen in die Kirche gegangen sind und wirklich auch wenn keine Messe war, dort gekniet haben oder gesessen haben und gebetet haben und ja auch natürlich ihre Bittgebete formuliert haben. Aber in der heutigen Zeit, wenn ich durch die Stadt laufe und gehe mal in eine Kirche rein, bin ich meistens alleine.
Ja, leider, das ist so. Also es gibt Ausnahmen, aber trotz geöffneter Kirchen hat man wirklich dann auch seine Stille, weil weniger oder gar niemand da ist. Es gibt aus dem 20. Jahrhundert den atheistischen Philosophen aus Frankreich, Jean-Paul Sartre, der hat einmal gesagt, also ein Fischer, der mit einem Ruderboot oder einem kleinen Segelboot rausfährt aufs wilde Meer, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und Fische zu fangen, dem fällt das Beten leichter als einem, der mit einem, ja, so einem hochtechnischen Motorboot mit Motor und Außenborder und vielen technischen Geräten rausfährt aufs Meer und mit hoher Wahrscheinlichkeit also auch was fangen kann, weil er die richtigen Instrumente hat, die richtigen Kenntnisse und. Also Sartre möchte im Prinzip deutlich machen, der Mensch, wenn er eindeutig in einer ohnmächtigen oder schwachen Position ist, neigt eher dazu, um Hilfe zu bitten und auch zu beten, als der Mensch, der eben viele technische Möglichkeiten hat und viele Dinge selbst regeln kann. Da sieht man auch, dass das Gebet eben nicht reduziert werden darf auf Bitten. Also dass ich beim Beten nur daran denke, ich möchte etwas haben. Das wäre eigentlich letztlich der falsche Ansatz für das Gebet.
Aber es hat doch damit auch was zu tun. Also es gibt ja auch dieses berühmte Sprichwort, Not lehrt beten. Und wenn man in die Kriegsjahre schaut oder auch in die Nachkriegszeit, da waren die Kirchen gefüllt. Eben aus diesem Grund, weil die Menschen ein Bedürfnis hatten, zu bitten und zu beten.
Ja, also ich höre das heute noch öfters von unseren Senioren, die auch meinen, wenn jetzt die Zeiten wieder schlechter werden, dass die Menschen dann automatisch wieder zur Kirche und zum Gebet zurückfinden. Da habe ich meine Zweifel. Was ich so höre von den Zeiten im und nach dem Krieg, dass ich denke, da einfach die meisten hatten halt noch in der Kindheit und Jugend, sind sie noch religiös aufgewachsen. Sie haben also das ganze kirchliche Beten, das ganze kirchliche Leben, das Gebetsleben alles noch kennengelernt, haben sich vielleicht dann als Erwachsene davon distanziert und haben das vergessen oder auch abgelegt. Und konnten aber dann doch wieder drauf zurückgreifen auf das, was sie als Kinder und Jugendliche doch einmal gelernt hatten. Also sie konnten eine alte Beziehung, eine alte Verbindung wieder auffrischen. Das ist ja heute mittlerweile, würde ich sagen, in der dritten Generation schon. Also jetzt momentan wächst die dritte Generation heran, die das eigentlich nicht mehr wirklich lernt und kennenlernt. Also wirklich eine innige, tatsächliche, lebhafte Verbindung zu Gott. Das Gebet ist zuallererst, beruht auch zuallererst auf der Verbundenheit mit Gott. Und nicht nur eine Notsituation, sondern eben, es braucht erst diese fundamentale Verbundenheit.
Das ist ja auch genau das Unterscheidungskriterium. Wenn ich eine Not habe, bitte ich natürlich, damit ich das bekomme, was die Not sozusagen auslöscht, was die Not auffüllt, wieder zum Guten wendet. Aber wenn ich alles habe und soll dann auch noch bitten, für was denn?
Ich denke, wir können das eigentlich vom Menschlichen her gut nachvollziehen. Wir haben ja Verwandte und Freunde oder Bekannte und dann gibt es ja diesen Typus, der meldet sich über Monate und Jahre nicht und wenn er anruft, dann wissen wir genau, oh, er braucht irgendwas oder sie braucht irgendetwas. Er ruft nicht an, weil er irgendwie einfach mal wieder miteinander spricht und dass der Kontakt nicht abreißt, sondern irgendwas wird gebraucht, was ich bieten kann, also irgendeine Hilfestellung. Und gut, man macht es dann in der Regel trotzdem aus einer Großzügigkeit heraus, aber man ist doch unangenehm berührt, weil man irgendwo sich ja ein bisschen ausgenutzt fühlt. Und das ist eigentlich Gott gegenüber ähnlich. Also wenn ich Gott nur so als Notnagel betrachte, also wenn ich nicht mehr kann oder wenn es mir schlecht geht, ich kann mir nicht mehr helfen, dann wird noch Gott mit ins Feld geführt. Dann fällt mir diese alte Telefonnummer ein, quasi das Gebet. Ich meine, Gott weist das nicht ab, wie wir letzten Endes ja in der Regel immer großzügig sind, nicht Nein sagen, aber es ist nicht die gute, nicht die eigentliche Form, warum wir beten sollen.
Sozusagen die letzte Rettung in der Not, die Telefonnummer von der Verwandtschaft, die Telefonnummer von dem Freund, weil ich genau weiß, dort kann ich hin, dort kann ich mir Hilfe holen, der hilft mir dann weiter, wenn ich anrufe. Aber das hat ja auch was mit Gott zu tun, Herr Pfarrer Dittrich. Eben in der Not komme ich vielleicht auf den Gedanken, jetzt bete ich doch nochmal, vielleicht ist das die letzte Rettung. Aber ist das nicht der falsche Weg, dass ich nur dann, gerade wenn es drauf ankommt, schnell noch zu ihm bete, bevor alles zu spät ist?
Also wünschenswert und ich denke, angemessen ist eigentlich, dass wir grundsätzlich unserem Schöpfer verbunden sind, unserem Schöpfer dankbar sind. Also die Grundlage unserer Gottesbeziehung oder auch die normale Atmosphäre sollte eben nicht die Notsituation sein. Die gehört dazu, aber es sollte einfach eine Grundeinstellung von uns sein. Also Gott wünscht sich, dass der Mensch grundsätzlich ihn nicht vergisst, also dass der Mensch grundsätzlich an Gott denkt und auch die Nähe sucht, den Kontakt sucht, das Gespräch. Das Gebet ist ja eine ganz besondere Form von Gespräch. Ein Gespräch heißt eben, ich komme zu Gott, also ich muss in seine Nähe kommen. Ich suche seine Nähe, ich will Kontakt haben. Und zwar, wie gesagt, im besten Fall eigentlich zunächst mal absichtslos. Also nicht, weil ich gleich eine Bitte habe oder ein Anliegen, sondern gut, ein Anliegen könnte es sein, dass ich einfach, und das ist der bessere Grund, dass ich einfach die Nähe suche, Geborgenheit suche oder auch Dankbarkeit ausdrücken möchte, weil ich einfach spüre, trotz Problemen, trotz Sorgen, es sind doch viele Dinge gut und vieles wird mir gegeben. Ne, jetzt jeden Tag dieser wunderbare Sonnenschein oder vieles, was wir selbstverständlich nehmen, was aber einfach da ist, gegeben wird ohne unsere Leistung, dass man auch aus einer gewissen Dankbarkeit einfach die Nähe Gottes sucht, zu ihm betet und ihm einfach verbunden sein möchte. Das sind eigentlich so die eigentlichen Fundamente des Gebetes.
Bitten und beten, darum geht es hier in der Sendung Kurs Null, hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dittrich, er ist uns aus Hütchenhausen, es liegt in der Nähe von Kaiserslautern, zugeschaltet. Nach einer kurzen Musikpause sprechen wir dann weiter und überlegen uns, wie kann ich denn überhaupt mit Gott in Verbindung treten? Zurück bei Kurs Null, hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dittrich, er ist uns aus Hütchenhausen zugeschaltet. Es geht um das Thema Bitten und Beten. Herr Pfarrer Dittrich, nochmal zurück. Bitten und Beten, Sie haben gesagt, auch mal mit nichts vor Gott kommen, nicht immer ein Anliegen haben, sondern ganz einfach so mal zu Gott sprechen. Habe ich das richtig so verstanden?
Ja, also ich denke, Gott ist eben kein Geschäft, wo man irgendein Produkt abrufen kann, sondern er ist ja wirklich eine lebendige, wir sprechen auch von verschiedenen göttlichen Personen, also er ist lebendig, er ist persönlich, er ist nicht irgendwie so eine Station, wo man noch Dinge abholen kann, die wir uns selbst nicht organisieren können. Er sucht ja auch unsere Nähe. Das ist ja das Großartige in der christlichen Offenbarung, dass Jesus uns gezeigt hat, es gibt nicht nur einen Schöpfergott, der das alles ins Dasein gerufen hat, der das alles erhält, was schon wunderbar genug ist, sondern dieser Gott ist auch noch so in seinem Wesen, dass er ja sein Geschöpf liebt und ihm diese Liebe auch zeigen möchte und mit ihm ins Gespräch kommen möchte, Kontakt haben möchte, auch wenn wir so unterschiedlich sind. Also Gott als der Allmächtige, der Gewaltige, der Unsichtbare und wir als die in Zeit und Raum Lebenden, die Geschaffenen. Aber dennoch, Gott sucht unsere Nähe und er will natürlich auch unsere Antwort. Er möchte, ja, dass wir aus eigenem Antrieb diese Liebe erwidern. Und zur Liebe gehört ja auch der tägliche Kontakt, das Gespräch, das Miteinander absichtslos. Und das sollte eigentlich die Basis sein. Also Gott wünscht sich, dass wir jeden Tag an ihn denken und einfach in Verbundenheit mit ihm leben. Und das Gebet ist dafür die wesentliche Form.
Mhm. Gott sucht den Menschen, er sucht den Kontakt. Aber woran merken wir das denn ganz genau?
Wir spüren das, also wenn wir jetzt nicht zu oberflächlich und abgestumpft dahin leben, also wenn wir auch unser Menschsein immer wieder noch fühlen, also indem wir zur Ruhe kommen und auch aufsteigen lassen, was so in unserem Herzen, unserer Seele rumort und was da so alles da ist, dann spüren wir, dass wir uns nicht selbst genügen. Und dann spüren wir, dass da irgendwo auch ein Anruf ist, also dass da etwas Umgebendes ist, etwas Größeres, eine Herkunft, auch eine Bestimmung, Sinn, Ziel, all das vermittelt sich uns im Geist und im Gespür. Es ist uns natürlich auch konkret dann in der Offenbarung gesagt, aber es denke, auch von unserem Geschaffensein ist uns das auch, wie Augustinus sagt, ins Herz eigentlich hineingelegt. Wir spüren die Unruhe des Herzens, wenn wir nicht bei Gott sind, wenn wir also Gott nicht im Blick haben, dann können wir nicht zufrieden werden. Und das lenkt und leitet uns, wenn wir das zulassen, also wenn wir das aufsteigen lassen aus unserem Inneren, dann lenkt uns das automatisch hin zu Gott. Dann suchen wir Gott, dann fragen wir nach Gott und wir werden diese Zufriedenheit, diese Geborgenheit, die wir suchen, das ist auch meine persönliche Erfahrung, werden wir dann bei Gott im Gebet finden.
Mhm. Gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Ich frage jetzt mal ganz provokativ, führt man da Selbstgespräche, wenn man mit Gott betet?
Ja, das könnte für jemand Außenstehendes, der da überhaupt keine Erfahrung mit hat, also der da ganz, ja, wie sagt man heute, nüchtern und unemotional aufgewachsen ist, könnte das so scheinen. Oder es gibt ja auch Familienkreise, da wird ja ganz bewusst Distanz gehalten zu allem Religiösen, Kirchlichen, weil man das für Unsinn hält oder sogar für schädlich. Ja, und wenn so ein Mensch, der so geprägt ist oder auch so blockiert ist, dann zufällig halt doch mal in einer Kirche kommt und Menschen da in den Bänken sitzen oder knien sieht, im Gebet versunken oder murmelnd, dann könnte man schon als Außenstehender meinen, ja, da führt jemand Selbstgespräche. Es ist niemand zu sehen. Es gibt auch keinen Knopf im Ohr oder kein Handy. Also es ist wirklich das Geschehen zunächst mal eines Menschen. Aber wenn man dann natürlich nachfragt oder selbst Erfahrungen sammelt mit dem Gebet, dann sieht man schon, das ist wirklich Kommunikation, aber natürlich zwischen ungleichen Partnern.
Zwischen ungleichen Partnern, was meinen Sie damit?
Also das eine sind wir. Wir sind geistige Wesen, denkende Wesen. Wir können unsere Umwelt wahrnehmen. Wir können auch unsere Schlüsse daraus ziehen, darüber nachdenken. Wir können uns auch reagieren oder agieren. Also wir können etwas sagen, wir können etwas tun. Also wir sind fähig zum Austausch, zur Kommunikation. Das zeichnet uns ja auch als Menschen in besonderer Weise aus. Aber eben nicht nur im Unmittelbaren, was wir sehen, was wir greifen können, was wir hören können, also das Akustische und das Augenfällige, sondern wir sind als Geistwesen auch fähig, eine Etage höher zu steigen, eben geistig Dinge zu suchen, zu erforschen, zu durchdenken. Und das ist eben die Fähigkeit des religiösen Menschen oder überhaupt des Menschen mit seiner Anlage zum Religiösen, mit seiner Fähigkeit, ja, seinen Ursprung, nämlich Gott, den Schöpfer, zu erkennen, und zwar vom Denken zunächst her, von der Logik, aber auch zu erspüren, diese Sehnsucht in sich zu spüren, diese Unruhe, die einen hindrängt, die einen hinführt zu Gott. Aber Gott ist natürlich der viel Größere, deswegen ungleiche Partner. Wir spüren ja trotz unserer Fähigkeiten natürlich auch unsere Grenzen und trotz toller technischer Möglichkeiten heute mit Internet und Telekommunikation. Dennoch, wir können nicht überall sein, wir können nicht alles wissen. Vieles ist verborgen. Mit dem schnellsten Flugzeug können wir letztlich unsere Ortsgebundenheit auch nicht aufheben. Also wir haben gewisse Konditionen, Bedingungen, unter denen wir leben. Wir leben in Zeit und Raum. Wir sind auch anfällig für Krankheiten. Wir sind nicht unverletzbar. Viele Dinge, die uns als Menschen in der Welt ausmachen. Auf der anderen Seite eben aber Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, der die Welt ins Dasein gerufen hat, der Allwissende, der Ewige, der also nicht Zeit und Raum unterworfen ist und der ganz und gar Geist ist. Also er ist zwar Mensch geworden in Jesus Christus, aber Gott, der Vater, ist zuallererst einfach Geist der Liebe und nicht gebunden an Materie, an das Körperhafte wie wir. Und deswegen ist da schon eine gewaltige Distanz zunächst mal zwischen Gott, dem Schöpfer, und uns als Geschöpfen.
Das ist natürlich wirklich auch sehr abstrakt und sehr kompliziert zu verstehen. Herr Pfarrer Dittrich, geben Sie uns doch mal Tipps für jemand, der überhaupt gar nichts mit der Kirche am Hut hat und er möchte ganz einfach mit Gott in den Dialog treten und er möchte auch wissen, ob es einen Gott gibt und durch das Gebet möchte er das irgendwie feststellen. Wie kann er das machen?
Ja, also man muss nicht erst Theologie studieren oder Philosophie oder furchtbar viel nachdenken. Wie gesagt, es ist eigentlich dem Menschen ins Herz gelegt. Also der Mensch ist unvollkommen ohne Verbundenheit mit Gott. Es treibt ihn eine Unruhe, wenn er, solange er nicht bei Gott ankommt und an Gott verbunden ist. Ja, ein Mensch, man kann das nicht einfach machen. Also es ist eben nicht eine Sache, die eine Methode oder eine Technik, die ich jetzt verfügbar hätte. So, das ist immer so ein bisschen mein Bedenken oder meine Kritik auch an so Geschichten wie Yoga und sonstige Sachen, die ganz und gar um den einzelnen Menschen kreisen, also der sich völlig selbst dann genügt und leer wird. Und aber das christliche Moment, ich denke auch das wichtige Moment, dass da eine Kommunikation entstehen sollte. Das ist der tiefste Sinn des christlichen Gebetes. Das fällt ja bei Yoga und autogenem Training und wie die ganzen Sachen heißen, fällt das ja weg. wenn wir beten, wollen wir zu Gott beten. Also es geht nicht nur um uns selbst oder um Selbsterlösung. Natürlich wollen wir irgendwo auch profitieren, aber wir wollen Ruhe finden, wir wollen heil werden, wir wollen Erfüllung finden. Das ist auch alles berechtigt, aber wir finden das nicht allein in uns selbst. Natürlich sollen wir zu uns selbst kommen, aber eben im geistigen Geschehen, dann bleiben wir nicht bei uns selbst, sondern dann findet diese Begegnung mit Gott statt. Und da darf man durchaus auch ein bisschen einfach mal probieren. Also da muss man nicht frei sein von jeglichen Bedenken oder Zweifeln. Und man muss da nicht erstmal toller Gläubiger sein, der das volle Level, 100% Glaubensstärke hat und dann kann ich beten, sondern in dem Moment, wo ich diese Sehnsucht nach Gott spüre und das Bedürfnis habe, wirklich auch seine Nähe zu kommen, Kontakt aufzunehmen, dann darf ich einfach lossprechen auf Gott hin. Es gibt diesen netten Satz oder dieses nette Gebet, wo es heißt, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann sprich mit mir, dann, ne? Und dann gibt es so als Einstieg, das finde ich sehr nett und das ist auch in Ordnung. Also der Mensch muss nicht erst perfekt sein, sondern Gott kommt ihm entgegen.
Ja, und kann ich denn da auch was falsch machen beim Beten?
Also ich kann das Gebet beruht auf der Möglichkeit, dass Gott mir das ermöglicht. Aber letztlich der Aktive zuerst bin ich. Ich kann insofern was falsch machen, dass ich halt unter falschen Voraussetzungen anfange. Also wie gesagt, dass ich ganz fixiert bin auf irgendeinen Wunsch oder irgendwas, was ich haben will und quasi Gott dann quasi erpressen will. Also dass ich sage, das und das passt mir nicht oder das und das muss jetzt geschehen und der muss gesund werden. Und wenn nicht, glaube ich nicht an dich. Also wenn man so zwanghaft Gott angeht, quasi wie ein Erpresser oder wenn man eben letztlich nicht wirklich an Gott glaubt. Also dann natürlich kann sowas zum Selbstgespräch werden, wenn ich überzeugt bin, es gibt keinen Gott. Und das sind eigentlich, das ist so eine Art Selbstgespräch, das ich führe. Das behaupten ja manche, das wäre Gebet, wäre positiv. Das ist so eine Therapie, wo man ja mit einer fiktiven Gestalt spricht, aber letztlich mit sich selbst spricht und seine Wünsche und Probleme spiegelt. Sollte man das wirklich von dem überzeugt sein und so Gebete sprechen, dann bleiben die im eigenen Dunstkreis hängen. Also es muss schon irgendwo der Wunsch da sein, ich möchte durchdringen. Also ich möchte über mich hinaus, auch wenn ich nicht genau weiß, wie Gott ist und da noch sehr wenig Ahnung habe. Aber da ist irgendwo Gott als der Größere, aber der auch, der was von mir will, der sich interessiert für mich und da möchte ich eine Beziehung herstellen. Also dieser Wunsch nach Beziehung und Kontakt, der müsste, wenn noch so unvollkommen, aber der müsste da sein, dass ein Gebet in die richtige Richtung geht.
Also ich könnte mir vorstellen, Menschen, die wenig an Gott glauben oder vielleicht überhaupt gar nicht an Gott glauben, wollen ihn aber kennenlernen, wenn sie beten, dass sie sagen, jetzt möchte ich das doch gern mal überprüfen, ob es dich gibt. Ich bete jetzt mal und guck mal ganz genau, ob sich dann irgendwas tut. Haben Sie da irgendwie Erfahrungen, Herr Pfarrer Dittrich?
Ja, also ich habe das leider schon hin und wieder mal so erzählt bekommen, also von Menschen, die halt dann begründen, warum sie ungläubig sind und dann erzählen sie, dass halt irgendwie jemand krank war im Umfeld, Eltern oder Großeltern und schwere Krankheit und man hat da Gott gebeten, er möge gesund werden und hat das quasi so zum Prüfstein gemacht, ob es Gott gibt. Wie gesagt, das hat was Erpresserisches und das blockiert eigentlich den Menschen. Nicht, dass man das nicht dürfte, aber nicht im Sinne, ich stelle Gott auf die Probe. Also das ist eine der Ursünden, ne? Die auch Jesus ja in der Wüste gegenüber dem Satan zurückweist. Man soll Gott nicht auf die Probe stellen. Also wenn das der Hauptantrieb meines Gebetes ist, dann blockiere ich mich und dann kommt diese Verbindung zu Gott, so ist meine Einsicht oder mein Verständnis, kommt nicht zustande.
Bitten und beten, darum geht es heute hier in der Sendung Kurs Null bei Radio Horeb. Wie können wir mit Gott sprechen? Wie können wir mit Ihnen in Verbindung kommen? Das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen zugeschaltet. Musik. Bitten und Beten, wie kann ich mit Gott sprechen? Darum geht es heute hier in der Sendung Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, haben Sie heute schon mit Gott gesprochen?
Ja, als Priester wäre das peinlich, wenn ich Nein sagen würde. die Priester haben ja ein kirchliches Stundengebet zu verrichten, könnte man sagen. Also es ist auch irgendwo ein Amtsgebet, also zunächst mal eine Verpflichtung von Berufs wegen, dass wir ja ein kirchliches Gebet aufrechterhalten, zusammen mit den Ordensleuten in den Klöstern, das also mit den Laudes, mit dem Morgengebet beginnt, das eine Mittelhore kennt, also im Laufe des Mittags oder Nachmittags betet man in der Regel die Sext und am Abend dann das kirchliche Abendgebet, die Vesper, das sogenannte Brevia, das ist das priesterliche Gebet. Das habe ich von Amts wegen zu beten, nicht für mich alleine, sondern eben auch stellvertretend oder mittragend für die ganze Kirche. Natürlich hat man auch noch weiteres Gebet, dass man, je nachdem, was der Tag bringt und wie er angefüllt ist, mehr oder weniger tun kann. Ich bete gerne den Rosenkranz, habe ich heute noch nicht gekonnt, aber ich hoffe, im Laufe des Tages werde ich dazu kommen, als ein marianisches Christusgebet. Ich versuche auch regelmäßig in der Kirche vor dem Tabernakel eine Viertelstunde oder wenn möglich sogar eine halbe Stunde einfach mal in Stille zu sein, also ohne irgendwas zu sagen, einfach nur vor Gott zu sein. Auch die tägliche Heilige Messe ist in einer gewissen Weise auch Gebet, liturgisches, gemeinschaftliches Gebet. Also als Priester kann man eigentlich gar nicht existieren ohne das tägliche Gebet.
Mhm. Herr Pfarrer Dittrich, wie ist das? Muss ich immer in die Kirche gehen, um zu beten oder wo kann ich das machen?
Ja, also beten kann man grundsätzlich überall. Wir glauben ja wirklich an den einen universalen Gott, also der nicht gebunden ist an irgendwelche Orte. Wie es bei den heidnischen Religionen früher war, so dass das gebunden war an irgendein Orakel oder irgendein Heiligtum. Natürlich haben wir unsere Kirchen, haben wir unsere Wallfahrtsorte, besondere Orte. Das ist hilfreich, wenn man in eine Kirche geht und hat dann vom Raum und von der Atmosphäre her einen besonderen Platz und auch etwa Dinge, die vom Auge her, also Figuren, Kreuze, die ganze Ausstattung, die einem helfen, auch in eine religiöse Gebetsatmosphäre zu kommen. Das ist auch nicht so einfach, dass man überhaupt mal ruhig wird und die entsprechende Stimmung gewinnt. Gibt es das schöne und wichtige Buch, das nach wie vor heute auch wichtig ist, als Klassiker von Romano Guardini, die Vorschule des Betens. Und es gibt so ein ganzes Kapitel, das erstmal davon spricht, also wie bereite ich mich auf das Gebet vor? Und er bindet das nicht an die Kirche oder besondere Orte. Eigentlich kann ich überall beten, aber es ist natürlich schwer, in einer Disco zu beten oder auf der Autobahn. Auf der Autobahn sollte man nicht zu innerlich beten, wenn man Auto fährt. Man kann beten, aber es gibt Orte und Umstände, die halt besonders förderlich sind. Also dass man wirklich, wenn man alleine betet, einen ruhigen Ort sucht, einen Ort, der eben frei ist von Ablenkungen. Oder man ist so diszipliniert, dass man sich nicht ablenken lässt. Aber man sollte sich da auch helfen, indem man wirklich versucht, sich in einen ruhigen Rahmen zu setzen. Akustisch, dass kein Lärm ist, keine Ablenkungen, aber auch fürs Auge, dass man sich konzentrieren kann auf ein Kreuz, auf eine Kerze, auf ein Bild. Und theoretisch kann ich überall beten, aber praktisch gibt es gewisse Vorteile, wenn man manche Orte entsprechend gestaltet oder eben auch eine Kirche aufsucht oder eine schöne Ecke irgendwo in der Natur. Das kann auch sehr hilfreich sein, dass man also die Natur, die Schöpfung spürt und von daher auch so einen Grundimpuls der Dankbarkeit für Gott den Schöpfer hat. Man kann überall beten, aber es gibt schon besonders vorteilhafte Orte.
Mhm. Pfarrer Dittrich, es gibt ja auch so Stoßgebete. Ja, ganz viele Menschen sagen, wenn sie irgendwas Schlimmes gelesen haben, du lieber Gott oder Heiland oder solche Gebete. Das ist ja auch ein Ausdruck der Emotion.
Ja, also wenn es jetzt nicht völlig gedankenlos dahin geplappert wird, weil es halt irgendwie so im Sprachgebrauch drin ist. Also wenn da wirklich auch ein gewisser Sinn und Gedanke hinten dran ist, ist das auch in Ordnung. einfach Momente, wo ich nochmal kurz quasi nach der Hand Gottes greife, nach der Hand Jesu Christi greife, weil ich spüre, also das ist eine furchtbare oder überwältigende Situation oder auch wunderschön. Also ich betrachte solche kurzen Stoßgebete immer so als ein, wenn man das überträgt im Bild, dass ich die Hand Gottes kurz drücke, um mich seiner zu vergewissern. In Not oder in Freude, egal wie die Umstände sind, das ist so ein Stoßgebet ist. Ich drücke kurz die Hand Gottes, um mich seiner zu vergewissern, dass ich in seiner Nähe bin.
Eine Sache interessiert mich noch sehr. Wie höre ich Gottes Antwort auf mein Gebet?
Ja, ich habe vorhin von den ungleichen Partnern gesprochen. Das bedeutet eben, dass wir nicht mit Gott sprechen können wie von Mensch zu Mensch, auch nicht wie am Telefon. Also wir haben kein direktes Gegenüber, das uns mit uns sprechen würde, dass wir akustisch auf Worte hören. Es gibt natürlich außerordentliche Menschen, außerordentliche Situationen, wo Gott eine Ausnahme macht und jemanden in einer Vision oder auch in einer Audition einen verstärkten, auch sinnlichen Kontakt gibt. Das hat es immer wieder gegeben, aber das ist nicht das Reguläre, das Übliche. Es ist auch nicht so, dass man das suchen und anstreben müsste. Das hat meistens dann eine besondere Bewandtnis, dass eben auch mit einer Sendung, einer Mission damit verbunden ist. In der Regel hören wir keine Worte und haben auch keine Bilder, die uns Gott irgendwie zuspielen würde. Und das ist natürlich das Moment, was es Kritikern und Ungläubigen einfach macht, zu sagen, ja, das ist alles Hirngespinst und Einbildung, man spricht da ins Blaue. Das ist eben der nachvollziehbare Wunsch nach Beweisen, nach Greifbarkeit. Aber Gott ist eben nicht ein Ding dieser Welt. Er ist auch nicht einfach, geht nicht im Mitmenschen auf, auch wenn es eine gewisse, ein göttliches Moment hat, wenn Menschen sich begegnen. Denken wir an das Sakrament der Ehe oder denken wir an das gelingende Miteinander, da ist Gott durchaus gegenwärtig, aber nicht eben, dass er darin aufgehen würde. Er ist der Größere, der Umfassende. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass man im Nachhinein, im Nachdenken, im Zurückschauen wirklich sieht, manchmal sogar wirklich auch sieht, oh, mein Gebet wurde erhört. Da hat sich etwas wirklich zum Guten gewendet, wofür ich gebetet habe. In der Regel war es nicht so, wie ich das mir damals vorstellte und erwartet hätte oder gewünscht hätte. Mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich meine Gebete nicht mehr so formuliere, dass ich sage, also so und so musst du das machen. Also dass ich Gott da belehren möchte. Ich trage einfach den Kummer und die Not, die ich erfahre, vor Gott. Dass zum Beispiel jemand mit 40 Jahren schwer an Krebs erkrankt und ja, das einfach bedrückend ist und nicht im Sinne Gottes sein kann, wenn ein junger Mensch aus seiner Familie herausgerissen wird durch eine furchtbare Krankheit, dann bete ich dafür, dann trage ich das vor Gott, aber eben nicht, dass ich ihn nötige und sage, du musst das jetzt so und so machen. Und mitunter erlebt man da wirklich, dass sich zum Guten wendet, dass Gott eingreift. Manchmal erlebt man da eben auch, dass jemand dann wirklich stirbt unter tragischen Umständen, wo man dann auch sprachlos ist. Als Priester muss ich ja dann auch regelmäßig zu den Angehörigen und muss da irgendwo Stellung nehmen. Und manchmal kann man das einfach nicht. Da gibt es nichts zu sagen, außer dass wir Gottes Ratschluss nicht einsehen können, dass Gott größer ist als unser Verstehen. Das Gebet aber, muss ich sagen, auch so das Alltägliche, jetzt unabhängig von größeren Schicksalsschlägen oder Notfällen. Also für mich ist das wirklich zunächst einfach diese Verbundenheit, diese Geborgenheit. Und ich habe in meinem Leben mal so 2-3 Wochen gehabt, wo ich ein bisschen in der Krise war und dann diese Zeit nicht gebetet habe. Und man fühlt sich dann wirklich leer und kalt. Und wenn man betet, spürt man einfach die Nähe Gottes. Und also für mich persönlich möchte ich einfach sagen, das ist, ich spüre die Antwort. Also ich spüre die Nähe Gottes und ich spüre seine Antwort. Und im Umkehrschluss, wenn man das unterlässt oder wenn man schlampig wird, dann merkt man einfach, wie man ins Stolpern kommt, wie das holprig wird, wie man seine Ruhe verliert. Also mit etwas Ruhe und Muße kann man das Antworten oder das Nahsein Gottes durchaus erfahren.
Sie haben gerade vom Leersein gesprochen, von Gottes Ferne. Auch ist das was Normales? Also ich habe das schon öfter erfahren, dass Menschen sagen, ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich mit Gott überhaupt gar nichts anfangen konnte.
Ja, also das letztlich ist, liegt es ja, also Gott hat es in unseren Entscheidungsbereich gelegt, wie wir auf Gott hin aktiv sind und uns mühen um seine Nähe. Der Mensch kann durchaus ohne Gebet und ohne Gottverbundenheit leben. Also Gott hat dieser Welt ja eine Eigenständigkeit gegeben, dem Mensch eine gewisse Freiheit gegeben. Also wir sind nicht wie ein Elektroauto, das quasi jeden Tag oder jede Woche irgendwo an die Steckdose müsste, beim Beten dann wieder auflädt, ansonsten bleibt er stehen. Zumindest für den äußerlichen, naturhaften Menschen gilt das nicht. Also hat Gott uns wirklich eine Eigenständigkeit gegeben. Also es ist möglich, ohne Gott zu leben, das sehen wir auch vielfach. Aber ich möchte meinen, also es geht eine Dimension des Lebens verloren, es geht auch eine Kraftquelle verloren. Der Mensch isoliert sich, tut sich dann auch schwer im Miteinander und die Gefahr ist groß, dass auch so die Urängste des Menschen vor Verlusten, vor dem Toden, vor anderen Dingen, dass diese Urängste dann innerlich fressen, den Menschen belasten, beschweren. Also ich würde nicht sagen, dass das letztlich egal ist, ob ein Mensch jetzt mit Gott lebt oder ohne, sondern es ist auf jeden Fall ein Defizit. Und eine Besonderheit gibt es, wir haben das ja vor wenigen Jahren, als dann die Tagebücher von Mutter Teresa von Kalkutta veröffentlicht wurden, mit Erstaunen gelesen, also dass sie sagte, trotz ihres vielen Gebetes, das ihren Tag prägte, ihren Alltag prägte und der vielen guten Taten, die sie mit ihren Schwestern in Kalkutta täglich da geübt hat, dass sie doch teilweise Jahre eine große Trockenheit gespürt hat. Trockenheit heißt nicht Leere oder Distanz, aber es war kein Wohlfühl Christentum, das sie da über Jahre hin emotional führen konnte, sondern es war auch eine spröde Phase. Man kann es nicht abschließend beurteilen, aber ich denke, das Problem war nicht, dass sie zu wenig gebetet hätte oder irgendwie untreu geworden wäre. Auch das gibt es im Gottesverhältnis, dass schwere Zeiten auch des Spirituellen kommen, die tiefere Gründe haben, ja, die von außen her nicht einsehbar sind. Wir kennen das auch von der kleinen Therese von Lisieux, also die Erfahrung der Gottesfinsternis, trotz dieses Strebens nach Gott, des innigen Gebetes, dieses Ringen mit Gott, das sich nicht einfach so jetzt durch Gebete abstellen lässt.
Ja, danke schön, Herr Pfarrer Dittrich, bis hierher. Noch einen Schritt, den müssen wir unbedingt noch besprechen. Wir haben ja viele Zuhörer, die auch Familie haben und Kinder haben. Wie kann ich Kindern das Beten beibringen?
Ja, Kinder sind ganz und gar angewiesen auf ihre Familie. Sie wollen in der Familie leben, wollen dabei sein dürfen, wollen wahrgenommen werden. Es gibt für ein Kind nichts Schlimmeres als Missachtung, ignoriert zu werden oder dass man es einfach abschieben, keine Zeit für das Kind hat. Kinder sind glücklich, wenn sie dabei sein dürfen, mitmachen dürfen. Und dazu gehört einfach auch von der Entwicklung her, dass sie imitieren. Sie wollen es machen wie die Großen. Und man sagt ja auch sprichwörtlich, wie die Alten summen, wie die Alten brummen, so summen auch die Jungen. Und das gilt auch für das Religiöse. Also die Kinder, wenn es gut läuft, imitieren einfach, machen mit. Sie sehen, die Eltern beten, sie beten dann mit. Gewiss kommt dann irgendwann auch mal so ein bisschen das Bockige, dass man den Eltern mal zeigt, ich mache jetzt gerade mal, was ich will oder ich mache das Gegenteil. Das ist normal, aber in der großen Linie wollen eigentlich Kinder sich einfügen, mitmachen. Und wenn sie Eltern erleben, eine Familie erleben, die religiös ist, die betet, also am Tisch und am Morgen und am Abend sonntags in die Kirche geht und wo einfach das Beten und das Religiöse zum Leben und zum Alltag dazugehört, dann dürfen Kinder da einfach unbeschwert hineinwachsen und haben da schon mal ein großes Potenzial, eine tolle Erbschaft, könnte man sagen. Die müssen sie dann, wenn sie natürlich jugendlich und erwachsen werden, müssen sie dann noch letzten Endes bestätigen, dass sie sagen, also auch vom Verstand und vom eigenen Willen her, jawohl, das ist gut, das ist richtig, auch ich will gottgläubig sein, auch ich will ein betender Mensch sein. Aber wenn ein Kind das alles nicht erfahren hat, kommt es zunächst mal gar nicht in diese Entscheidungssituation. Also es hat diese Erbschaft, dieses Potenzial gar nicht und muss sie sich dann letztlich mühsam selbst suchen. Und deswegen, also Familienfrömmigkeit ist sehr wichtig und wird meiner Erfahrung nach heute leider zu wenig geübt. Man kann bei vielen Familien froh sein, wenn sie also vielleicht abends mit den Kindern am Bett beten und gelegentlich sonntags in die Kirche gehen, aber das ist eigentlich, es ist zu wenig. Ne?
Also das Vorbild spielt ja da auch eine ganz wesentliche Rolle, dass die Eltern eben auch das Gebetsleben den Kindern vorleben, auch das Gebet zum Beispiel vor dem Essen.
Genau, also dass Kinder, wie gesagt, imitieren und orientieren sich an Vorbildern und Kinder haben eigentlich sowieso also noch eine unverdorbene religiöse Ader, also die noch unbelastet ist von Skrupel oder Eigensinn. Kinder sind viel unbefangener, was Dankbarkeit angeht. Und ich merke das noch bis in die Grundschule hinein, dass man eigentlich, dass die Kinder sehr aufgeschlossen sind für religiöse Themen und das auch durchaus mit eigenen Worten oder eigenen Bildern zu interpretieren wissen. Man muss ihnen da nichts irgendwie antrainieren oder so, sondern ich bin der Überzeugung, der Mensch ist geschaffen auf Gott hin, hat eigentlich also immer eigentlich eine religiöse Möglichkeit und Option und Kinder nehmen das eigentlich gerne an, wenn sie sehen, hier die Eltern machen das und machen das auch ehrlich, also nicht nur irgendwie schematisch, wie das früher manchmal vielleicht war, weil es eben so anerzogen wurde und man muss das machen, aber Kinder spüren natürlich, ob die Eltern dahinter stehen, also ob das gefüllt ist, ob das echt ist oder ob das irgendwie was Formales, Äußerliches ist.
Ja, prima, Herr Pfarrer Dittrich. Dankeschön bis hierhin. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant gewesen. Bitten und beten, wie kann ich mit Gott sprechen? Das war heute unser Thema. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde aufgezeichnet für Sie. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Das ist die Telefonnummer 08323 9675120. 08323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Das alles ist ein kostenloser Service von uns für Sie, liebe Zuhörer. Wir freuen uns über jede Spende. Herr Pfarrer Dittrich, darf ich Sie noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
Gerne. Herr Jesus Christus, du hast uns ermutigt zu beten. Du hast gesagt, um alles, was ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Auch wir wollen uns dir anvertrauen. Wir suchen deine Nähe. Wir wollen mit dir zu Gott, dem Vater, gelangen. Wir wollen den Heiligen Geist in unser Leben einlassen. So bitten wir um den Segen. Es segne euch alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und noch viel Freude in den weiteren Programmen hier bei Radio Horeb. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.